herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast in meinen Podcast eingeladen, und zwar die Natascha. Natascha ist Teil meines Instagram-Online-Kurses und hat die Strategien aus meinem Kurs total beeindruckend auf ihrem eigenen Instagram-Account umgesetzt, hat damit virale Posts erzielt und wird dir heute in der Podcast-Folge ihre Strategie verraten. Wie erzielt sie solche viralen Posts und was macht Natascha in Phasen, in denen es auch mal nicht so gut läuft, in denen man vielleicht nicht weiter weiß? Das kennst du ja vielleicht, stagnierende Reichweiten auf Instagram. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und hoffe, dass du ganz viel von Nataschas Geschichte lernen kannst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Hi Natascha, herzlich willkommen in meinem Podcast. Willst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wo findet man dich auf Instagram? Wer bist du und was machst du auf Instagram?
Klar, Chiaro, sehr, sehr gern. Ich freue mich total, dass ich heute in deinem Podcast bin. Also, ich bin Natascha, ich bin 35, Mama einer 3-jährigen Tochter und komme aus dem wunderschönen Osthessen. Ich bin studierte Ökotrophologin und ich zeige auf meinem Instagram-Account ganz, ganz viele gesunde und ausgewogene Rezepte, die leicht nachzukochen sind und natürlich auch familiengeeignet sind, weil als Mama achte ich natürlich drauf, dass ich nicht doppelt kochen muss, weil das ja zeiteffizienter ist, dass meine Tochter die Sachen mit isst, dass es aber einfach in unseren gesunden Lebensstil hereinpasst. Und meine Follower, die begleiten mich einfach auch auf meinem Abnehmweg. Da kann ich dann gerne auch später noch mehr dazu erzählen. Und den zeige ich halt einfach in Form von wirklich vielen, vielen Rezepten oder auch mal Tipps und Tricks rund um das Thema Abnehmen und gesundes Leben.
Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist studierte Ökotrophologin.
Ja.
Willst du mal ganz kurz so ein bisschen einen Einblick geben, wie bist du zu deinem jetzigen Instagram-Thema gekommen? Weil du hast ja jetzt schon über 40.000 Follower, knapp 40.000 Follower, so um den Dreh rum.
Genau.
Ich kenne deine genaue Followerzahl gerade nicht, aber auf jeden Fall hast du dir schon einiges an Reichweite wirklich aufgebaut. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, man kann sagen, so in dieser Food-Ernährungsszene kennt man dich auch. Wie bist du dazu gekommen, zu der Nische, zu dem Thema?
Also für alle die, die Ökotrophologie nicht kennen, das sind die Ernährungswissenschaften und ich bin schon relativ lange bei Instagram angemeldet. Ich habe sogar mal geschaut, seit Ende 2013, da hat mein Mann gesagt, oh, da gibt es eine App, installier die doch mal. Habe ich gemacht, ja, aber irgendwie nicht weiter reingeschaut. Und 2014 im Sommer war das, habe ich einen Artikel über Instagram gelesen und habe gedacht, ach, schaust du doch mal an diese App rein. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Hinblick auf meine Hochzeit, die 2015 war, abgenommen. Zu dem Zeitpunkt ist bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion auch diagnostiziert worden und ich habe gesagt, so, du musst jetzt mal anfangen. Du hast dich auch nicht so gut und ausgewogen ernährt. Du hast zu viel gegessen. So, das geht jetzt so nicht. Du willst doch hübsch in deinem Hochzeitskleid aussehen. So blöd, wie das klingt, ja. Also habe ich dann wirklich angefangen, ich hatte ja auch das Hintergrundwissen als Ökotrophologin, wirklich auch meine Essens- und Ernährungsgewohnheiten zu ändern und habe mich damals, weil es auch sehr stressig war, bei Weight Watchers angemeldet, um einfach das einfach in meinen Lebensalltag zu integrieren können, damit, weil es war recht stressig, weil ich damals auch schon selbstständig war, meinen Job hatte. Wir haben hier unser Haus unsere Wohnung bei meinen Schwiegereltern zum ersten Mal ausgebaut und das sollte halt einfach zu verwirklichen sein. Ja, und das hat mich irgendwie, ich weiß auch gar nicht, bis heute dazu bewogen, mich dann erstmal mit der App näher auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, du bist ja irgendwie, du hast ja was mit Ernährung studiert, du könntest ja einfach mal dein Essen auf Instagram zeigen. Ja, und so habe ich dann wirklich angefangen, so Ende 2014, echt so semi-professionelle Fotos, schnelle Schnappschüsse mit dem Handy hochzuladen. Und ja, irgendwie
ist es gelaufen.
Ja, irgendwie bin ich auf Gleichgesinnte getroffen, die auch in derselben Situation waren, und so hat sich das echt entwickelt. Und so bis Ende 2018, Anfang 2019 habe ich wirklich sehr gemischt gepostet. Das heißt, mal mein Essen, mal was zum Abnehmen. Ich bin zwischendurch Mama geworden, was zum Thema Familie, auch mal Outfits. Also ich hatte überhaupt keinen Fokus. Es ist Hobby gewesen. Ja. Ich habe eigentlich das gemacht, auf was ich Lust hatte.
Das wollte ich dich mal ganz kurz, ich werfe mal ganz kurz ein, das wollte ich dich nämlich jetzt gerade sowieso fragen. Das war für dich am Anfang ein Hobby.
Ja.
Und wann, oder du hast ja jetzt gesagt, du hast dann alles gepostet, und ich kenne ja auch deinen Account schon ein bisschen länger, und das ist mir auch früher auch damals aufgefallen, also dass du Potenzial hast, weil das so ein bisschen gemischt war, wo ich ja immer sage, hey, such dir deinen Fokus, dein Thema.
Genau.
Und wie hat sich das dann, dein Mindset, so geändert, dass du sagst, jetzt Business, jetzt einen klaren Fokus?
Also ich bin ja von Natur aus eher perfektionistisch veranlagt.
Ja, ich auch.
Ja, und ich hatte immer recht viele Likes und auch Kommentare, und es sind auch immer mehr Leute dazugekommen, und irgendwann ging das nicht mehr. Das wurde einfach nicht mehr weniger, das hat eher stagniert, und dann habe ich mir gedacht, ja, woran kann denn das liegen? Und habe mir zu dem Zeitpunkt auch deinen Instagram-Kurs gekauft und habe das eher, sag ich mal, den oberflächlich durchgearbeitet. Ich habe mal so geschaut, habe mal schon so ein bisschen nach Optimierungspotenzial geguckt, aber ja, das nicht so, ja, sag ich mal, so intensiv gemacht. Und dann hattest du mal auf Facebook, das war Anfang 2019, meinen Instagram-Account analysiert und hast gesagt, hier, du hast ja echt ein Thema, mach doch da mehr draus. Naja, und ich bin ja perfektionistisch veranlagt, und da hat sich echt so, ja, habe ich gesagt, so, jetzt musst du doch mal was machen, das kann doch nicht sein. Und ja, habe daraufhin wirklich meinen gesamten Account analysiert, habe geschaut, was kann ich, wo bin ich gut drin, und das andere machst du nicht mehr. Natürlich gibt es dann eine gewisse Anzahl an Followern, die vielleicht dir wegen dem Thema Familie gefolgt sind, die du dann erstmal verlierst. Aber das war mir in dem Moment egal. Ich habe gesagt, okay, ich bin Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin. Ich mache was daraus und zeige das den Leuten. Weil das ist, wenn man auch mal, ich sag mal, gesunde, ausgewogene Rezepte hat, ist für jemanden, der vielleicht selber was an seinem Leben ändern will, die Hemmschwelle über so ein kostenloses Angebot viel, viel einfacher, als wenn er zu einer professionellen Ernährungsberatung geht. Und ja, so bin ich dann wirklich so dahin gekommen und habe dann so ab Februar 2019 mich wirklich nur noch auf das Thema, ich sag mal, gesundes, ausgewogenes Essen spezialisiert, weil ich ja selber, ich sag mal, noch in meinem Abnehmprozess drin bin. Ich habe dann 2019 noch die Diagnose Lipödem bekommen. Also bei mir geht das alles ein bisschen langsamer. Ich versuche das auch ausgewogen zu machen, im Einklang mit meiner Familie, um auch einen Jojo-Effekt zu vermeiden. Und deswegen, die Rezepte sind für mich Ansporn, auch die Kommentare meiner Follower, wenn sie sagen, das ist toll, wie nimmst du ab? Ich bin da selber in einem stetigen Prozess. Ich fühle da total auch mit denen.
Das ist auch ein voll schönes Gefühl, wenn du anderen Menschen helfen kannst und da auch wirklich was bewegen kannst. Ich kann es voll nachvollziehen. Mega. Darf ich dich mal so fragen, als der Account, weil ich sehe das ja jeden Tag, ich bekomme ja jeden Tag Nachrichten, Caro, mein Account stagniert. Und dann bekomme ich immer, ich habe heute sogar eine Podcast-Folge zu den Instagram-Mythen gesprochen, bekomme ich immer so zu hören, ich habe ja gar nichts geändert und es wächst nicht. Also ich ändere doch gar nichts und es wächst nicht. Und genau das ist ja so dieser Punkt.
Genau.
Und ich beobachte eben oft, dass viele da irgendwie vielleicht Angst haben zu scheitern, Angst davor haben, sich vielleicht irgendwie selbst zu, ich sag mal, kritisch zu hinterfragen, so ein bisschen selbstreflektiert zu sein. Wie bist du damit umgegangen, als du so das erste Mal gemerkt hast, boah, jetzt musst du eigentlich echt was ändern, weil es deine Zahlen ja stagnieren? Hast du dann gesagt, ach nee, alles scheiße, keine Lust? Oder wie hast du da so ein positives Mindset bewahrt? Weißt du, was ich meine?
Also ich bin, wie ich schon sagte, perfektionistisch veranlagt und von Natur aus eher optimistisch. Also ich sage immer, Stillstand ist der Anfang vom Ende. Entweder fange ich an, etwas an mir zu ändern. Das ist ja das Gleiche auch wie beim Thema Abnehmen. Entweder gebe ich mich mit der Situation so, wie sie ist, zufrieden, oder ich ändere etwas in meinem Leben. Also habe ich mir überlegt, okay, willst du mit deinem Account weiter wachsen? Reicht dir das so, wie das ist? Oder möchtest du noch mehr erreichen? Und da wenn ich jetzt wieder so auf 2019 zurückklicke, habe ich in meinem beruflichen Alltag, ich war zu dem Zeitpunkt noch angestellt. Nach meinem Studium habe ich dann dort bis zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet, aber mein Arbeitsvertrag war befristet. Und es war unklar, ob dieser Vertrag verlängert wird. Und da habe ich auch parallel dazu sehr lange mit meinem Mann gesprochen, was ich mache. Er hat gesagt, worauf hast du Lust, was interessiert dich? Und er hat gesagt, mach das, was dir Freude bereitet, was du tagtäglich mit Freude machen kannst und wofür du wirklich zu 100% brennst. Und ich habe ja schon seit 2009 bin ich ja schon im Nebenerwerb selbstständig. Ich habe ja noch einen Online-Shop und das war so das Thema Instagram. Mir hat das total gefallen, Rezepte zu posten und auch mein Online-Shop, das ist meine Leidenschaft. Und dann hat er gesagt, dann mach das, dann mach dich damit selbstständig. Schau, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, einen Job wirst du immer wieder finden. Und das war für mich dann so der Ansporn, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das wirklich will, wenn ich will, dass das mit meinem Account läuft, dann muss ich jetzt was ändern, weil ansonsten geht es einfach nicht. Und das war so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt mutig, das ist viel Arbeit, ich fange damit jetzt an und ich ändere das. Das wird bestimmt nicht immer alles funktionieren und das funktioniert heute auch immer noch nicht alles. Ja. Ich bin immer wieder am Optimieren und Verbessern, aber mach es einfach. Also worauf wartest du? Man verliert wirklich nur eins und das ist Zeit. Und die hat man nicht.
Ja, das ist ein gutes Mindset. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wie du deine Formate optimierst, weil das ist ja auch genau, was du, ich sage ja auch immer so, Stillstand ist der Business-Tod. Deshalb erstellen wir ja auch gerade einen neuen Instagram-Kurs, weil wir einfach gemerkt haben, so, wir müssen uns weiterentwickeln. Der Markt entwickelt sich, Instagram entwickelt sich weiter für Selbstständige und da müssen wir am Markt bleiben. Und klar, dachte ich mir dann auch so an, wenn ich sage, was Hilfe, nochmal einen Kurs erstellen, das ist ja super viel Arbeit. Ja. Aber du musst es einfach machen und du musst weitermachen und da am Ball bleiben und dich auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Ich habe noch eine Frage an dich, weil es wird ganz oft in meiner oder in unserer Community, du bist ja auch Teil davon, wird ganz oft gefragt, boah, mit meinem Thema bin ich irgendwie unsicher. Ich habe so viele Dinge, die mir Spaß machen. Du hast ja auch gerade gesagt, Familie. Outfits, Familie, Abnehmen, Rezepte, Fitness und Privatleben, keine Ahnung. Genau. Wie hast du dann gesagt, so, jetzt gibt es nur noch Rezepte hier oder es gibt es nur noch das Thema, aber du hast ja auch gesagt, die sind dann vielleicht Leute abgesprungen, vielleicht haben dir auch manche gesagt, was ist das hier, ich folge dir, weil ich deine Familie sehen will und jetzt postest du nur noch Rezepte, da kriegst du ja auch so ein bisschen Kritik vielleicht ab. Wie bist du damit umgegangen, um da auch stark zu bleiben? Das würde mich interessieren.
Was ganz wichtig ist, man muss wirklich das finden, was am besten zu einem passt, wo man in einer gewissen Weise ein Experte ist. Und ich kann nun mal, ich koche und backe für mein Leben gern, das ist nun mal so. Ja. Ich kann was zum Thema Ernährung erzählen, da kenne ich mich einfach aus, da habe ich den Hintergrund. Wenn mich da jemand was zu einem Vitaminverlust, was weiß ich, beim Kochen fragt, da kann ich eine adäquate Aussage zu treffen. Und da weiß ich auch viel, da finde ich auch immer wieder neue Inhalte, da bilde ich mich ja auch selber weiter. Also ich schaue mir jedes Jahr Ernährungstrendberichte an, gucke im Bereich Gastronomie, außer Hausverpflegung, das interessiert mich einfach. Mhm. Und warum soll ich was machen? Ich meine, ich bin auch eine tolle Mama, aber ich bin keine Mama-Bloggerin. Mhm. Und ich möchte das auch vielleicht, sage ich mal, eher das Thema Familie vielleicht auch eher für mich selber behalten. Meine Tochter sieht man mal von hinten vielleicht in meinen Stories, wenn wir spazieren gehen. Aber ich möchte nicht, dass meine Tochter im Fokus steht. Das bin nicht ich. Und mit Essen, da identifiziere ich mich, so blöd wie es klingt. Das kann ich, da bin ich gut, da bin ich ein Experte. Und deswegen, also da würde ich wirklich jedem raten, wenn man verschiedene Interessen hat, da zu schauen, wo man wirklich am besten ist, wo man das meiste Wissen hat. Da kann man nämlich auch meist noch was machen, weil da fällt einem auch immer wieder eine neue Idee ein, was man machen kann. Man muss ja auch kreativ sein. Instagram ändert sich, wenn man das jetzt mit 2016 und heute vergleicht. Die Follower, ich will nicht sagen, sie werden anspruchsvoller, aber die ganze App hat sich weiterentwickelt. Und da muss man halt einfach auch neue Sachen testen. Ich habe auch Sachen, die vielleicht nicht so funktionieren. Also tendenziell werden zum Beispiel süße Gerichte, nenne ich jetzt mal, kriegen mehr Likes ab wie herzhafte Gerichte.
Ach, krass. Das ist so, weil ich finde es so spannend. Man merkt, und das ist so wichtig, man merkt, du bist da so in deiner Welt drin, dass du solche Aussagen machen kannst. Bei mir zum Beispiel, als ich ja noch meinen DIY-Blog mache, lach mich nicht aus, aber Hammerperlen. Kennst du vielleicht
meine Tochter hat gerade Bügelperlen,
Genau, Bügelperlen, Hammerperlen. Ich weiß nicht warum, aber die wurden immer geklickt oder solche, solche Eisstiele, die, weißt du, die kann man auch im Bastelladen kaufen und damit so Schmuckschälchen basteln. Und das wusste ich schon. Also habe ich halt mit diesen Bügelperlen.
Das ist ganz normal. Und man sollte ja auch immer das machen, was gut funktioniert. Mhm. Also es gibt bei mir natürlich auch herzhafte Rezepte, logisch. Also das ist auch ganz wichtig. Alles das, was man auf meinem Instagram-Account sieht, essen wir auch. Also ich stelle jetzt nichts her, um das nachher, sag ich mal, wegzuwerfen. Also ich versuche, saisonale, regionale Aspekte mit einzubeziehen. Also ich schaue bei Obst und Gemüse nach dem Saisonkalender. Es gibt Sachen, sag ich mal, zum Thema Ostern, zum Weihnachten. Also ich versuche das wirklich sehr gut einzubinden. Also auch so das Thema Lebensmittelverschwendung, weniger Plastik produzieren. Also ich gucke da selber und reflektiere auch selber da meine Einkaufsgewohnheiten und versuche das auch weiterzugeben. Und das finde ich halt einfach auch sehr wichtig, dass man seinen Followern da auch einen Mehrwert bietet und natürlich auch auf deren Bedürfnisse eingeht. Deswegen mache ich auch regelmäßig in meinen Stories oder auch unter meinen bei meinen Kommentaren auch Fragen, was sie sich denn wünschen, was sie vielleicht auch gerne, was ich selber gerne an mir verbessern kann, weil man ist in einer gewissen Weise auch betriebsblind. Also ich erinnere mich dann noch an meine Masterarbeit zurück. Ich habe über das Thema Schulverpflegung geschrieben und ich weiß noch, meine Schwester hat die Arbeit Korrektur gelesen und ich habe über das Bundesland Hessen geschrieben und ich weiß noch, also sie hat das gesagt, ab Seite 100 habe ich das Wort das H vergessen. Meine Schwester musste korrigieren, wann ist das Essen und wann ist es das Bundesland Hessen? Und ich habe das selber nicht gesehen, weil man wird in einer gewissen Weise, wenn man so in seiner Sphäre arbeitet, betriebsblind. Deswegen finde ich auch das Feedback von außen extrem wichtig, weil so kann man sich auch wirklich verbessern.
Du hast es ja im Vorgespräch, vor der Podcast-Folge so ein bisschen angesprochen mit Kritik, sich Feedback einholen, dass das halt ein Punkt ist, wo du immer wieder auch bei anderen beobachtest, dass es vielen sehr schwer fällt. Genau. Und ich weiß es, ich kenne es ja von mir selbst. Ich werde dich auch übrigens nach der Podcast-Folge auch noch nach Feedback fragen zu meinen Inhalten. Und ich weiß, dass es wichtig ist. Ich weiß aber, dass man manchmal so denkt, ah, komm, ich will es gar nicht wissen. Ich mache jetzt einfach mein Ding. Was rätst du jemandem, der so ein bisschen Angst davor hat, sich Feedback einzuholen, dass man Angst davor hat, kritisiert zu werden?
Also Feedback, man muss natürlich erstmal zwei Arten von Feedback unterscheiden. Es gibt konstruktives Feedback und es gibt Feedback, was auch unter die Gürtellinie geht. Ich meine, darüber müssen wir nicht sprechen. Man muss sich nicht beleidigen lassen, was natürlich auch was ich auch auf Instagram mitbekomme. Also wenn wir wirklich über das Thema konstruktives Feedback reden. Natürlich ist es im ersten Moment nicht schön, wenn man kritisiert wird. Ich denke, niemand fühlt sich damit gut. Ich habe in meinem Studium im Bereich Qualitätsmanagement haben wir immer über den PDCA-Zyklus gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch aus deinem kennst. Also PDCA heißt Plan, Do, Check und Act. Also planen, durchführen, überprüfen und neu ausrichten. Und dieses Feedback ist ja eigentlich genau der Punkt Check, also überprüfen. Das heißt, wie war meine bisherige Leistung? Wo gibt es vielleicht Optimierungspunkte? Und das darf man auch gar nicht böse sehen. Also weil man, wie gesagt, es wird auch, man hat ein eigenes Selbstbild und man bekommt das von seiner Community auch zurückgespiegelt. Was kommt da positiv und negativ an? Und ich versuche sowas auch natürlich nicht persönlich an mich heranzulassen. Mhm. Also am Anfang, wenn da mal ein negativer Kommentar kommt, ich habe auch mal die eine oder andere Träne verdrückt. Ja, das ist so. Man muss das lernen. Aber also ich sehe mittlerweile Feedback, wenn es natürlich konstruktiv ist, eher als positiv und bereichernd, um mich selber und auch meine Themen und meine Inhalte zu verbessern. Also man darf das wirklich nicht an sich heranlassen. Das ist ganz wichtig.
Ich kann ja mal so ein bisschen auch von mir erzählen. Bei mir ist es so, dass ich dass ich immer so ein Mantra habe, das ist jetzt mein Business-Ich, das mache ich in meinem Business. Genau. Und es ändert aber nichts an dem Wert, den ich als ganz private Person habe. Und das hilft mir mal total, da auch so ein bisschen zu differenzieren. Das bin ich ganz privat und das bin ich öffentlich. Und das sind ja nicht zwei unterschiedliche Personen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Genau, das ist ja in einer gewissen Weise auch ein Job, den man zu absolvieren hat. Und wenn man jetzt in einem Unternehmen arbeitet, bekommt man ja auch für, ich sag mal, eine eine Vorstellung, man soll etwas ausarbeiten, eine Präsentation, bekommt man ja von seinem Vorgesetzten auch danach ein Feedback, was er vielleicht hätte lieber anders gehabt, was man für das nächste Mal verbessern kann. Und das habe ich ja in der Weise nicht, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, etwas erzähle. Ich habe ja erstmal kein direktes Feedback mir gegeben. Mhm. Mein Feedback sind, wenn ich Kommentare bekomme oder auch wenn ich private Nachrichten habe. Also das ist für mich auch eine sehr große Wertschätzung. Ich versuche wirklich alle privaten Nachrichten auch zu beantworten. Ich versuche Kommentare wirklich. Ich bedanke mich auch für Kommentare, weil das ist für mich auch eine Wertschätzung gegenüber meiner Community, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, mir einen Kommentar dazulassen. Mhm. Und damit es halt teilweise auch zeiteffizienter geht, nutze ich zum Beispiel gerne aktuell die Funktion, einen kurzen Text aufzunehmen in den privaten Nachrichten. Da bin ich schneller, als wenn ich was eintippe. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Also und ja, und deswegen über solche Umfragen auch oder Kommentare, das ist mein Feedback, was ich sonst im normalen Berufsleben auch bekomme.
Und das ist auch ja auch Gold. Feedback ist ja Gold. Also viele Unternehmen machen ja dann, also so alteingesessene Unternehmen machen ja dann Umfragen groß angelegt. Und das ist ja genau, was du bei Instagram total gut schaffst. Du kannst Dinge schnell antesten. Genau. Du kannst eine Community generell zu haben. Du hast jetzt auch einen eigenen Shop, hast du gesagt, auch um da vielleicht irgendwas anzutesten, sich Feedback einzuholen. Das ist ja Gold. Also total wertvoll. Ich habe noch eine Frage, und zwar, du hast ja jetzt mehrmals angesprochen, so das Wort verbessern und weiterentwickeln, und du hast es ja auch damit geschafft, du hast im Vorgespräch erwähnt, dein bester Post hat eine Reichweite von über 100.000 erreicht.
Fast 180 mittlerweile.
180.000. Können wir uns auch gleich nochmal anschauen, dieses Flatbread von dir, ein Rezept. Wie hast du damit angefangen, deine Inhalte zu optimieren? Weil das ist ja auch bei mir im Instagram-Online-Kurs, virale Strategie, Entdeckenseite, so der Kernfokus. Mhm. Und ich weiß aber, dass es nicht ganz einfach ist, dass man da erstmal reinkommen muss. Mhm. Wie hat das bei dir so angefangen mit dem Optimieren?
Also nachdem ich mich ja dann auf mein Thema, sag ich mal, nachdem ich mein Thema fixiert habe, habe ich dann erstmal angefangen, natürlich nur noch Rezepte zu posten, das heißt Bilder. Habe dann erst einfach Bilder gepostet. Ich habe dann schon relativ schnell mehr auch Kommentare und Likes bekommen. Oder auch viele Nachrichten, auch Bilder, dass die Leute Rezepte von mir nachgekocht haben, was ich natürlich total toll finde. Also das finde ich immer das Schönste, wenn die sagen, oh, das war total lecker. Da freue ich mich. Und dann kamen ganz oft zum Beispiel Nachfragen, kannst du nicht auch mal die Nährwerte ausrechnen dazu? Gut, dann habe ich die im nächsten Schritt dann ausgerechnet, habe die irgendwo unten im Text geschrieben. Dann kam eine Anfrage oder eine Anregung, man findet die Nährwerte nicht. Dann habe ich die dann schon mal weiter im Text hochgerückt. Dann habe ich auch gesehen, dass auch andere Accounts die teilweise mit in das Bild packen. Also das heißt, dass man auf den ersten Blick sieht, um was geht es und wie viele Kalorien hat das? Passt das zu mir? So.
Ja. Mehr das war dann visuell der nächste, sichtbar das machen.
Ich, genau. Sorry. Das habe ich dann letztes Jahr im Sommer gemacht. So. Und dann ist das ja eigentlich auch ganz gut gelaufen. Und dann habe ich ja immer so meine Zutaten gehabt und habe mir gedacht, eigentlich könntest du ja auch ein Vorherbild machen, damit man sieht, was ist es und was kommt nachher raus. Weil dann kann man sehen, habe ich vielleicht die Zutaten noch zu Hause? Kann ich vielleicht etwas austauschen? Also bin ich dann als weiteres Format dazu übergegangen und habe Vorher-Nachher-Bilder gepostet. Und das ist wirklich richtig eingeschlagen. Das geht wirklich super gut. Also ich habe da auch mein Design der Bilder, da bin ich auch immer ein bisschen am Anpassen. Aktuell habe ich mir da jetzt auch wieder so neue Untergründe gekauft und optimiere das weiter. Versuche ich eher clean zu halten, sodass man das wirklich gut sieht, dass man die Vorher-Zutaten sieht und nachher, was bei rausgekommen ist und nicht, was weiß ich, alles mögliche an Deko außen herum ist. Also, dass man das wirklich, das sieht schön aus. Ich finde das in Magazinen ganz toll, aber es geht ja erstmal um das Bild an sich selber. Das habe ich halt als ein Format entwickelt. Dann hatte ich mal als Zusammenstellung, dass man zum Beispiel, man möchte 1500 Kalorien am Tag essen oder vielleicht auch mehr, was könnte man denn da an einem Tag essen? Habe ich mal gepostet und habe mal so ein Food Diary mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und einem Snack gemacht. Das ist total gut
Und du kannst recyceln. Du kannst ja quasi einfach vier Bilder nochmal recyceln.
Genau. Und ich kann in meinen Instagram-Stories dann einfach, nachdem ich es ankündige, hier, ich habe jetzt heute ein Food Diary hochgeladen, da gibt es weitere Infos, kann ich dann noch weitere Stories machen, wo ich die Rezepte wieder verlinke. Das erhöht natürlich dann wieder die Reichweite der Posts, die werden auch wieder teilweise neu gespeichert. Das hat sich auch wirklich als sehr gutes Format herausgestellt. Ich teste dann immer, also ich bin laufend am Testen. Was ich jetzt seit Ende letzten Jahres auch getestet habe, was sehr gut ist, so Themenbilder zu machen. Das heißt, ich hatte jetzt gestern was mit Frühstücksrezepten gepostet. Da kann ich auch wieder auf ältere Bilder zurückgreifen.
Das ist das total schlau.
Wunderbar.
Krass, ja genau. Dann nimmst du einfach vier alte Frühstücksbilder und hast dann quasi eine Collage oder kannst auch vielleicht mal ein Karussellpost zum Wischen. Genau. Vier Ideen, schnelle
Ideen. Ein Video. Ja. Das geht wunderbar. Also das ist, finde ich, sehr wichtig. Man kann, also ich koche natürlich jeden Tag, aber es ist auch nicht immer alles so, dass es jetzt perfekt zum Aufnehmen ist. Manchmal geht man auch mal was schnell nebenbei, weil meine Tochter, gerade aufgrund der aktuellen Situation, dass sie auch nicht im Kindergarten ist, dass es halt einfach mal schnell gehen muss. Aber für mich ist auch eine Regelmäßigkeit beim Posten sehr wichtig. Also ich schaue, wenn wir jetzt 7 Tage die Woche haben, dass ich wirklich an 5 Tagen die Woche etwas, also einen neuen Beitrag veröffentliche. Ja. Meistens 3 bis 4 neue Rezepte und dann nochmal eine Collage, eine Zusammenstellung oder auch mal ein Vorher-Nachher-Bild, wo ich auch Themen, wo ich auch Punkte zum Thema abnehme, dass es nicht so leicht ist, dass man Hürden hat, dass es auch viel um das innere Mindset geht, wenn man was verändern möchte, wo ich auch solche Themen anspreche. Und ja, man ist da wirklich permanent am Schauen, was geht gut, was geht nicht gut. Vielleicht ändert sich irgendwas in 2, 3 Monaten bei Instagram, dass man vielleicht auch wieder was ganz anderes machen muss. Also es gibt ja dieses TikTok, das mache ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht. Das ist jetzt so nicht meine Welt. Vielleicht fange ich das dann auch mal an. Ich muss mal schauen. Also ich bin da immer, ich versuche da immer wieder was zu machen und nie halt stehen zu bleiben. Und immer testen. Testen und Feedback holen. Das ist wichtig.
Und wie testest du dann? Also quasi, was sind so deine KPIs, die Key Performance Indicators, deine Messzahlen, wo du sagst, das funktioniert gut, das mache ich weiter, das scheint irgendwie was zu gehen, so ein bisschen. Ich stelle es mir immer so, ich muss ganz kurz eine Metapher bringen, ich stelle es mir immer so ein bisschen vor, du willst Gold graben, hast so deine, weißt du, diesen Detektor und auf einmal fängt er so ein bisschen an zu piepen und du merkst, da ist was, ich grabe mal ein bisschen weiter. Wie evaluierst du das anhand von Zahlen?
Also wenn man jetzt erstmal, bevor ich zum Thema Zahlen komme, finde ich natürlich erstmal Kommentare wichtig. Also wenn ich zum Beispiel ein komplett neues Design teste, dann sage ich, wie findet ihr das? Findet ihr das optisch gut gelungen? Findet ihr das übersichtlich? Erstmal Feedback meiner Follower. Bei den Rezepten, man hat ja, wenn man ein Business-Account bei Instagram hat, kann man ja auf die Insights zugreifen. Das heißt, man sieht viel mehr als die reine Zahl, die da in Form von einem Herzchen steht. Weil das ist ja auch wirklich nur eine absolute Zahl. Manche finden das Bild ja vielleicht toll, vergessen aber ein Herz zu geben. Also das ist immer so, das sage ich auch immer wieder, das Gewicht. Das Gewicht ist nur eine absolute, nur eine momentane Aufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt, die von total vielen Faktoren abhängig ist. Also ich schaue mir gerne in meinen Insights natürlich bei Rezepten die Speicherung an. Ja. Da sieht man natürlich, ist ein Rezept eher beliebter, vielleicht nicht so beliebter. Also zum Beispiel so ein Thema ist Spargel. An Spargel scheiden sich die Geister. Manche Personen lieben es, manche Personen mögen Spargel einfach nicht. Solche Beiträge haben tendenziell weniger Speicherung, aber es passt halt zu meinem Account, weil es ein saisonales Thema ist. Deswegen nehme ich natürlich Rezepte rein. Ich weiß aber von vornherein, das wird wahrscheinlich weniger gespeichert wie ein Erdbeerkuchen. Das ist halt nun mal so.
Krass.
Also da schaue ich natürlich und dann habe ich ja, das hast du ja immer gesagt, man soll im Explore-Feed landen.
Ja.
Ja, das ist auch so ein Indikator, wo ich schaue und mittlerweile schaffe ich es, glaube ich, wirklich mit jedem Beitrag da zu landen. Manche werden natürlich landen noch viel, viel mehr, also mit teilweise 10.000, 15.000 Mal werden die im Explore-Feed angezeigt, manche vielleicht auch mal nur 2.000, 3.000 Mal. Das ist absolut in Ordnung.
Ab wann bist du im Explorer-Feed gelandet? Weil das ist ja eine Sache, wo ich jetzt auch gerade nochmal für den neuen Instagram-Kurs die ganze virale Strategie nochmal wirklich aufgearbeitet habe. Und da habe ich wirklich ganz deutlich gesagt, Leute, das dauert. Fleißig sein, du musst durchhalten, du musst dich weiterentwickeln. Und irgendwann kommt dann dieser Durchbruch, dass du was hast, was die Leute anzusprechen scheint. Wann war da bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, wow, jetzt funktioniert's irgendwie?
Also so ab und zu war ich dann schon mal letztes Jahr im Herbst immer mal so ab und zu drin. Aber so richtig aufgefallen ist es mir jetzt wirklich, seitdem ich auf diese Vorher-Nachher-Bilder umgestellt habe und jetzt so, ich sag mal so von der Abonnentenzahl her, das war so ab 30.000, 35.000 Abonnenten. Also ich bin seit Wochen wirklich mit jedem Rezept, was ich habe, in dem Explore-Feed werde ich angezeigt. Und das merke ich auch. Also ich finde das Thema organische Reichweite wirklich sehr wichtig. Also weil die Leute abonnieren ja dann meinen Kanal, weil ihnen wirklich die Rezepte gefallen. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste. Weil was nützen mir, ich sag mal, 100.000 Abonnenten, wenn das irgendwelche leeren Hülsen sind, die nicht mit mir interagieren, die vielleicht nicht meine Rezepte nachkochen. Also das Abonnentenzahl ist immer so eine, auch wieder so eine absolute Zahl. Ja. Genau, diese Reichweite oder diese, dass die Rezepte nachkochen, diese Speicherung, das finde ich zum Beispiel viel, viel wichtiger, weil das zeigt mir, dass denen die Rezepte gefallen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, wir haben ja auch gesagt, Content regelmäßig weiterentwickeln, es kann ja auch sein, also es kann nicht sein, sondern irgendwann wird es der Fall sein, dass vielleicht dieses Vorher, Nachher, also dass du auf der einen Seite die Zutaten hast, auf der anderen Seite das Rezept, dass das vielleicht auch mal nicht mehr funktioniert, genau, weil es irgendwann alle machen. Wenn dann dieser Punkt kommen würde, wie würdest du weitermachen, um auf neue Ideen zu kommen? Gerade vielleicht jemand, der heute zuhört und sagt, boah, ich habe keine Ideen, ich weiß nicht, wo ich starten soll, wie finde ich denn Formate überhaupt? Wie willst du brainstormen?
Also ich schaue mir sehr viel, natürlich erstmal Instagram an, ich schaue mir auch mal andere Accounts an, wie machen das andere Accounts. Ich lese gerne sehr viel auch über das Thema Social Media Marketing, über Instagram. Also man sollte sich auch so ein bisschen mit den Hintergrundinformationen beschäftigen. Was passiert da gerade auf der Plattform? Weil da sieht man ja auch Trends. Und es werden ja auch immer, ich sag mal, unabhängig jetzt sogar von einzelnen Formaten, geht es ja auch beim Bereich Essen, auch um Lebensmittel, auch um bestimmte Sachen. Da sind ja auch immer aktuelle Sachen trendy. Also ich kann jedem empfehlen, sich Food Reports anzuschauen. Ich gucke zum Beispiel total gern auch Galileo über YouTube. Dann, da sind die ja dann auch teilweise in den USA. Was sind denn da für Sachen gerade trendy? Also wirklich immer, dass man up to date bleibt, dass man das beobachtet, dass man schaut, was ist gerade auf der Plattform aktuell. Ich sage ja das Thema TikTok. Ich traue mich noch nicht dran, aber vielleicht mache ich es in einem Monat. Ich weiß es noch nicht. Also ich versuche das einfach. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn nicht, kann ich es ja immer noch lassen. Also man muss da so ein bisschen so auch sein eigenes Gespür entwickeln und auch sich natürlich mit anderen vernetzen. Also Instagram ist eine soziale Plattform. Da gibt es ganz, ganz viele auch andere Accounts, die auch ganz, ganz tolle Bilder posten, tolle Rezepte. Warum soll ich nur meine eigenen Rezepte als schön darstellen? Also ich verlinke regelmäßig auch andere Blogger. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die Woche, das habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einmal am Monat Accounts vorstelle, die ich zum Beispiel total schön finde, die vielleicht auch noch viel mehr Abonnenten verdient haben. Und ich habe die einfach damit überrascht und habe die meinen Insta-Stories vorgestellt. Warum soll ich mich nur selber darstellen? Es gibt ganz, ganz viele tolle Accounts. Und wenn man sich dann auch mit anderen Accounts vernetzt, dann erfährt man auch viel von Trends. Also man sollte sich nicht nur so alleine im Kosmos sehen, sondern interagieren und natürlich auch viel informieren. Also das ist wichtig. Und weiterentwickeln dann.
Das ist, du hast gerade super viele spannende Sachen gesagt, aber das ist ja auch, wo wir in meinem Business ein Umdenken hatten, wo wir auch beispielsweise hier jetzt mit der Podcast-Folge gesagt haben, so, es macht keinen Sinn, wenn nur noch Caro sich jede Woche hinsetzt und hier ihren Frontalunterricht gibt. Das ist schön. Aber es ist doch auch total cool, einfach mal andere zu Wort kommen lassen, mal zu erzählen, wie machst du das, wie macht Katja das, wie hat sich Hanna ihr Business aufgebaut. Also dieses, was ja auf Instagram, glaube ich, viele vergessen, dieses Social. Es ist von der Community für die Community. Genau. Und du machst es gemeinsam. Ich habe auch, gestern habe ich die Folie für den Instagram-Kurs aufgenommen, wo ich gesagt habe, Instagram ist kein Frontalunterricht. Du hast ja selbst schon unterrichtet, es ist Gruppenarbeit.
Ja.
Du machst es gemeinsam.
Genau.
Ich glaube, das vergessen viele. Zum Thema Trend habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir hatten ja gerade angesprochen, dein Flatbread. Also genau. So ein flaches Brot. Das ist genau. Bei dir der Post mit 180.000 erreichten Nutzern. Ist das auch ein Trend gewesen oder warum ist dieses Flatbread deiner Meinung nach so durch die Decke gegangen?
Also das ist eigentlich total simpel. Flatbread wurde bei Aldi Süd angeboten. Man konnte es dort fertig kaufen. Habe ich am Anfang auch gemacht. Aber Aldi Süd hat ja so eine gewisse geografische Grenze, die, um genau zu sein, bei mir im Ort ist. Wir sind die letzte Aldi Süd-Filiale. Einen Ort weiter kommt Aldi Nord. Aha. Und in den Aldi Nord-Filialen gibt es das nicht. Und da haben mich immer ganz viele gefragt, kann man das denn auch selber machen? Ich so, ja, ich mache das mal selber. Das ist total simpel und einfach. Das ist in dem Fall wirklich, weil es, ich sag mal, in der Hälfte Deutschlands gar nicht erhältlich ist. Ich meine, vielleicht führt jetzt Aldi Nord und Süd führen ja vielleicht ihr Sortiment zusammen. Vielleicht gibt es das dann irgendwann. Und ich muss sagen, es schmeckt selbstgemacht viel besser wie gekauft.
Okay.
Das ist so was total, ich gehe halt einfach auf die Wünsche ein. Also wenn ich so eine Variante mit dem Gekauften gepostet habe, habe ich bestimmt danach 20, 30 private Nachrichten. Kann man das denn auch selber machen? Bei uns gibt es das nicht. Das ist ständig ausverkauft. Naja, dann habe ich es halt mal selber gemacht.
Ja, das ist halt total schlau. Und das heißt, du schaust dir dann quasi an, was kommt aus deiner Community für Feedback.
Genau.
Und wie könntest du es zum Beispiel umsetzen? Das habe ich aber auch, das ist so schlau, was du sagst, weil ich erinnere mich gerade daran, das habe ich bei meinem DIY-Blog damals auch gemacht. Mir haben die dann, viele haben mir dann Themenvorschläge, bastel mal das, mach mal das. Und immer wenn ich gemerkt habe, dass eine Idee, die immer wieder gefragt wird, dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das gebastelt und habe es halt gemacht.
Ja, und es schmeckt ja auch. Also wir haben das ja vorher, ich habe das teilweise auch schon manchmal selber gemacht. Natürlich ist man auch mal faul und kauft es, das ist logisch. Aber ich zeige es auch immer wieder regelmäßig. Und ich werde mindestens 4-5 Mal pro Woche verlinkt, wo es jemand nachgemacht hat. Also das ist auch immer wichtig, wenn jemand mich in einer Story verlinkt oder auch in einem Beitrag. Ich reposte das auch total gerne und zeige das. Weil das ist auch ja wieder für mich eine Form der Wertschätzung. Er hat das gemacht, er findet das toll und er teilt mir das mit und dann zeige ich das auch gerne.
Ja, das mache ich auch. Also wenn mich jemand hier im Podcast shoutoutet für mich oder wenn man gerade ein Business hat, du verkaufst vielleicht Produkte, dann ist es ja auch so eine Art von Social Proof. Und auch den Social Proof kannst du ja super über Instagram durch diese Interaktion aufbauen. Ich habe mal so eine generelle Frage an dich. Und zwar, wenn jetzt heute jemand zuhört und sagt, mein Instagram stagniert. Mhm. Ich habe schon irgendwie ein Thema, das heißt, ich bin Yoga-Lehrerin oder ich bin, weiß ich nicht, Fashion-Blogger oder Marketing-Coach, aber es stagniert. Was wären so die nächsten Action-Steps, die du jemandem mit an die Hand geben würdest, um aus so einem, ich sag mal, Loch langfristig rauszukommen?
Mhm. Also, wenn man jetzt, sage ich mal, schon einen Instagram-Account hat, wäre wirklich mein allererster Punkt, frag deine Follower. Also man kann das ja super gut über die Instagram-Stories machen. Hier, was gefällt euch an meinen Beiträgen gut? Was würdet ihr verbessern? Welche Wünsche habt ihr? Das, also ich finde immer erstmal natürlich das persönliche Feedback. Dann schaut man sich das an und guckt, ja, habe ich das vielleicht schon auf meinem Account umgesetzt? Vielleicht habe ich es aber auch, ich sag mal, wir gehen jetzt mal jemanden, der was zum Thema Online, ein Online-Shop, der, sag ich mal, Tipps gibt, wie man seinen eigenen Online-Shop zum Beispiel mit WordPress machen kann. Der hat vielleicht schon gute Tipps, hat das vielleicht aber auch nicht gut rübergebracht. Also, dass er zum Beispiel, dass man vielleicht schon gewisse Inhalte hat, die sind aber einfach nicht gut dargestellt. Also gerade, du verwendest ja auch sehr viele Grafiken. Grafiken sind übersichtlich. Vielleicht kann man da am ersten Punkt an seinen bestehenden Inhalten, die man hat, diese einfach expliziter besser darstellen, um so schon mal natürlich mehr Menschen zu erreichen. Weil ich sag mal, wenn man jetzt was zum, wenn wir jetzt mal bei einem Online-Shop bleiben mit WordPress, ist dann natürlich eine Übersichtsgrafik viel sinnvoller, als wenn man ein Foto von sich postet, wo man vielleicht ein Handy in der Hand hat. Was sage ich damit jetzt erstmal aus? Also seine eigenen, nach dem Feedback der Follower, seine eigenen Inhalte kritisch überprüfen. Hat man vielleicht gute Inhalte, stellt man diese aber optisch nicht gut dar. Also ich sehe das auch ganz oft, manche, die haben irgendwie immer nur so ein Bild, die stehen da und dann erzählen sie was. Also da kann ich keine Message irgendwie rauslesen. Und das finde ich erstmal ganz wichtig. Also das heißt, Feedback bei seinen Followern holen, seinen eigenen Instagram-Account kritisch überprüfen, natürlich auch in den Insights schauen, welche Beiträge sind vielleicht gut gelaufen, welche sind schlecht gelaufen. Gucken, dass man ein einigermaßen harmonischen Instagram-Feed bekommt. Ja. Das ist nicht so, das war ja bei mir am Anfang, das war total durcheinander und durcheinander gewürfelt, dass es irgendwie eine gewisse optische, sag ich mal, Einheit wird. Ja, weil wenn jemand Neues auf deinen Account geht, hat er vielleicht 5 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ja, gefällt mir nicht. Wenn da jetzt, sag ich mal, zwischen neben dem Rezept dann noch ein Kuscheltier von meiner Tochter ist, daneben ist ein Bild von einem See, wo wir waren und dann kommt wegen mir hier ein Bild aus meinem Arbeitszimmer. Was sage ich damit aus? Das habe ich früher gemacht, aber damit sage ich überhaupt nichts aus. Also das wären so meine ersten 3 Punkte. Follower fragen, deine Inhalte überprüfen und sein Instagram-Feed in einer gewissen Weise. Man muss nicht perfekt klinisch weiß sein, aber man muss irgendwie so seinen gewissen Wiedererkennungswert finden. Ich habe zum Beispiel immer Tücher auf meinen Bildern.
Ah, krass.
Ja, das ich versuche es gleich einigermaßen ähnlich anzuordnen. Ja. Da hat mir auch eine liebe die Leni, Dr. Lindner, hat mir den Tipp gegeben, ich würde immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln fotografieren. Also jetzt gucke ich, dass ich immer so aus demselben Blickwinkel fotografiere, dass auch die Teller eher so in derselben Richtung stehen, dass das einfach ein bisschen harmonischer wirkt.
Ja. Ja, also dass das du halt deine Formate hast und denen halt auch treu bleibst.
Genau. Ich weiß nicht, wie viele Formate.
Wie viel hast du gerade, wie viele Formate, wo du sagst, ich habe
4
vorher, nachher, ich habe 4 Rezepte in einer Grafik und vielleicht noch einen Transformationspost oder wie sehen
genau
bei dir die Formate aus? Wie
viele, also ich habe vorher, nachher, dann mein Food Diary mit den 4 Bildern. Dann immer meine Collage mit 3 Themen zu einem Thema und mein Vorher-Nachher mit Vergleichsbildern. So, das sind meine, und mehr poste ich nicht.
Ja, und da hast du dich auch, ertappst du dich manchmal dabei? Weil wir hatten ja auch vor kurzem auf meinem Account diese Challenge, wo mir dann einige geschrieben haben, ich will mich aber nicht festlegen, ich kann mich nicht festlegen. Ertappst du dich dann auch manchmal dabei, wie du sagst, ach komm, jetzt lass mal einen Selfie posten?
Nö. Oder so. Nö, ich bin da relativ stringent. Das kann ich ja mal in meinen Instagram-Stories machen. Also da zeige ich auch mal was aus meinem Alltag. Also ich habe, das hatte ich ja vorhin auch schon zu dir gesagt, ich zeige mich da auch so, wie ich bin. Also ich nutze überhaupt keine Instagram Filter, gar nichts. Ich zeige mich auch morgens gerne noch mit nassen Haaren, ungeschminkt, nach dem Sport. Diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, menschliche Seite, das kann ich ja in meinen Stories zeigen. Aber auf meinem Feed, ich bin da konsequent. Und ich habe auch schon Rezepte gemacht, ich habe schon vorher Bilder gemacht, es hat einfach nicht geschmeckt. Tja, dann habe ich halt mal Bilder gemacht. Wir haben es gegessen und dann war es das. Das würde ich aber nie online stellen. Also, ich bleibe mir da wirklich treu. Meine Rezepte sind auch alle geprüft. Ich fahre immer meiner ganzen Familie, die essen dann vorbei, wenn ich koche. Jeder bekommt was, weil das ist mir auch ganz wichtig. Alles das, was es da ist, wir essen das. Also ich mache das nicht für ein Foto. Wenn ich einen Salat mache, baue ich da nicht irgendwie Pappe runter, dass der Salat schöner optisch aussieht, sondern der Salat wird dann gegessen. Also das ist mir immer so dieses Thema Authentizität. Das würde ich auch wirklich jedem auch noch als Tipp geben. Sei du selbst, so wie du bist. Und versuch dich nicht zu verstellen, weil das kann man nicht ewig durchhalten.
Was würdest du jemandem raten, der aber vielleicht Angst davor hat, sich zu zeigen, gerade sich auch so, also ich habe es ja auch manchmal oder mache es ja auch heute auch in der Insta-Story, dass ich auch von meinen Fehlern erzähle, über meine Schwächen erzähle und ich weiß, dass ich auch manchmal so Momente habe, wo ich mir denke so, oh, scheiße, irgendwie ist es mir auch echt manchmal unangenehm, aber es ist halt total wichtig, ich will halt genau das sagen, so wie ich bin. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Was würdest du jemandem raten, der Angst davor hat oder der da unsicher ist?
Also da finde ich mich selber total wieder. Also als ich angefangen habe zu studieren, ja, man kann es ja mal sagen, ich habe noch nicht mal bei meinem Arzt angerufen und Termine selber gemacht, so schüchtern war ich.
Krass, okay. Ja, aber ich kenne
das, die Angst vor dem Telefon. Das musste meine Mama für mich machen.
Ja.
Also ich war total verschüchtert und also bei mir hat zum Beispiel mein Mann, der hat mich, ich kenne meinen Mann, seitdem ich 18 bin. Wir sind ja auch mittlerweile jetzt seit ein paar Tagen sogar schon 5 Jahre verheiratet. Der hat mich immer sehr bestärkt, dass ich doch einfach ein bisschen mutiger werden soll. Also ich habe in der Anfangszeit im Studium, wenn ich einen Vortrag halten musste, eine Präsentation, das war Katastrophe. Also das ging überhaupt nicht.
Das würde man jetzt gar nicht mehr denken von dir.
Oh Gott, ich habe Schweißausbrüche gekriegt, ich habe angefangen zu zittern, ich habe mindestens einen Stift kaputt gemacht von den Kugelschreibern bei einer, diesen, wo man das zum Beispiel an einem Block festpinnen kann, das habe ich immer abgerissen. Also, weil ich so nervös war. Und ich habe dann zum Beispiel in der Anfangszeit wirklich angefangen, habe mich vor den Spiegel gestellt, habe mir teilweise damals so, ich hatte so eine alte Digitalkamera, habe mich aufgenommen und habe mich angeguckt und habe mich versucht zu verbessern. Also ich habe selber am Anfang zum Beispiel, das haben ja auch meine Follower zurückgemeldet, nicht so direkt in die Kamera gesprochen, eher so immer so weggeguckt, weil man einfach ein bisschen schüchtern war. Das ist ein Prozess, man braucht da schon wirklich viel Überwindung. Ansonsten wirklich einfach vielleicht erstmal so mit kurzen Stories anfangen. Man muss sich ja auch nicht frontal zeigen. Man kann sich ja auch mal so ein bisschen schräg von der Seite, dass man so erstmal so ein bisschen das Gefühl dafür bringt und einfach trauen. Also es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Also ich weiß, ich kenne das. Es hat bei mir wirklich auch lange gedauert. Ja, ich hätte jetzt nie gedacht, wenn ich mein altes Ich sehe, dass ich jetzt heute mit dir mal so ein Interview führe. Oh Gott, das wäre früher nie möglich gewesen. Nie.
Krass, das würde man jetzt gar nicht mehr von dir denken, aber es ist ja auch so eine coole Geschichte und ein cooler Beweis, dass man so, also gerade, ich sehe das wirklich bei vielen Frauen, die sich da nicht trauen, die aber eigentlich voll schlau sind und so viel Potenzial haben, das habe ich auch heute gesagt in meiner Story, und das ist so wichtig, einfach mal zu machen und ins Handeln zu kommen, weil man viel mehr erreichen kann, als man sich vielleicht zugetraut hätte, ja.
Eins verlieren und das ist Zeit. Also entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Also man hat ja nur diese Entscheidung. Und ich habe die Instagram-Stories auch immer eher, sag ich mal, gemieden. Aber so seit Anfang des Jahres versuche ich da auch einfach so gut, wie es natürlich im Familienalltag geht, weil meine Tochter zeige ich halt einfach nicht von vorne, das einzubinden. Und man sieht auch, also im Vergleich zu meiner zu meinem Feed, sag ich mal, wurden die Stories weniger aufgerufen. Seitdem ich das aber regelmäßiger mache, steigt da auch einfach die Interaktionszahl und das wird besser. Und da bin ich, das ist zum Beispiel jetzt so, ich sag ja immer, Stillstand ist der Anfang vom Ende, das ist meine Baustelle. Meine Instagram-Stories, die ich gerne noch weiter verbessern würde, wo ich noch mehr gerne Mehrwert und Content liefern muss, wo ich auch dabei bin, aktuell zu überlegen, was mache ich, wie kann ich auch zum Beispiel Ernährungsthemen noch besser in den Stories darstellen, dass es für meine Follower einen Mehrwert bietet. Also ich bin da selber immer auch im stetigen Wandel und teste mich da auch aus, muss da auch aus mir herauskommen.
Hast du manchmal so Momente, vielleicht so ein bisschen als Abschlussfrage, wo du dann manchmal irgendwie denkst, boah, jetzt nochmal weiter optimieren, ich habe keine Lust mehr, wo du auch manchmal einen Durchhänger hast. Also ich persönlich kenne diese Durchhänger. Also ich habe die manchmal, dass ich mir denke, jetzt will ich einfach nur meine Ruhe haben. Kennst du das? Oder bist du mal voll motiviert?
Das hat jeder. Das versuche ich also auf meinem Instagram-Account, dass die Follower oder die Leute, wenn die darauf zugreifen, mit einem guten Gefühl davon weggehen. Wenn ich mal keinen Bock habe, mir es nicht gut geht, ich mich nicht wohlfühle, dann schreibe ich hier, heute ist hier mal in den Stories eine Pause, wir sehen uns morgen wieder. Das ist das, also wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Jahr im näheren Familien- und Bekanntenkreis 2 Todesfälle. Da war es mir jetzt auch nicht so danach. Da habe ich dann halt teilweise einfach auch mal nur Rezepte wieder online gestellt, alte verlinkt hier, das könnt ihr ja mal austesten oder andere Bilder repostet, weil also das finde ich ganz wichtig. Meine Follower oder die Community kann nichts dafür, wenn mir es vielleicht nicht gut geht, wenn ich vielleicht einen schlechten Tag hatte, wenn ich mich darüber geärgert habe. Also solche Sachen versuche ich eigentlich da komplett außen vor zu lassen und dann halt einfach ein bisschen weniger posten. Deswegen, ich bereite auch immer Beiträge vor. Also ich habe immer meistens, wenn ich Rezepte mache, mache ich gleich 2, 3 in einem Tag. Das hattest du ja auch mal gesagt in deinem Kurs, man soll zeiteffizient arbeiten. Ja. Dann bearbeite ich die Bilder schon und schreibe die Texte und habe das in meinem Word-Dokument. Momentan mit Tochter ist manchmal ein bisschen chaotischer, aber ich versuche das ungefähr beizubehalten. Bereite auch Collagen vor, dass ich einfach auch mal an Tagen, wo ich vielleicht auch mal krank bin, aber ich ja doch ziemlich regelmäßig posten möchte, das dann halt einfach nur noch nehme, copy, paste und hochlade. Also das ist so, und ich, wie gesagt, wenn es einem nicht gut geht, man muss sich doch nicht dann im Internet, also ich bin ja nicht dazu verpflichtet, mich in meinen Stories zu zeigen. Also das ist mir so ganz wichtig. Ich grenze auch wirklich mein Instagram-Leben, wenn man das so sagen kann, auch von meinem Privatleben ab. Also ich zeige hier auch nur mal Teile aus meiner Wohnung. Es gibt hier keine Roomtour. Das ist in Weise, wie du schon sagtest, auch mein Privatleben. Ich habe so gewisse Punkte, wo das Licht ganz gut ist. Da kann ich meine Stories aufnehmen. Man sieht auch mal meine Küche. Ich zeige auch mal das Chaos mal im Kinderzimmer. So mal ein bisschen Real Life. Aber ansonsten, bin ich dann halt auch einfach im Privatleben und versuche das halt auch natürlich ein bisschen Persönliches zu zeigen, aber einfach nicht zu viel. Weil es gibt natürlich auch immer Menschen, die dann, ja, wie soll man sagen, wenn es vielleicht einem halt nicht so gut geht. Ich hatte einmal was gesagt, wo ich mich, wo es mir nicht so gut ging, das hatte ich in den Stories thematisiert. Da bekommst du natürlich sehr viel positive Kommentare, aber auch sehr, sehr, sehr viel böse Kommentare.
Ich weiß, ja, ich kenne das.
Deswegen, ja, versuche ich halt einfach eher, dass man mit einem schönen Gefühl von meinem Account weggeht. Und was wir machen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir keine Lust haben, wir gehen einfach raus in die Natur. Also wir wohnen hier, wenn ich so knapp 5 Minuten laufe, bin ich im Wald und dann wir laufen, wir sind draußen, viel in der Natur, eher naturverbunden. Und das ist auch so ein bisschen mein Ausgleich zu Instagram, wenn ich da so Sachen mache, ja.
Aber es ist ja auch eine gute, also eine gute Lösung, dass man dann nicht sagt, gerade in solchen Phasen, wo man irgendwie vielleicht nicht so Lust hat, oh, jetzt mache ich gar nichts und es kommt gar nichts online, du hast ja deine Sachen vorbereitet. Genau. Es ist ein Business und es ist auch wirklich, es ist halt einfach Fakt, es ist wichtig, dass regelmäßig Inhalte online gehen. Genau. Aber man kann sich ja auf solche Phasen auch vorbereiten. Also, weißt du, was ich meine? Und da einfach mit einer guten Planung rangehen. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg. Und das halt, ja, wie du schon sagtest, nicht so persönlich auch an sich heranzulassen.
Nein.
Also wenn man, die Leute, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich Unternehmer, Selbstständige. Das heißt, ich glaube, das werden viele nachvollziehen. Ja.
Also ihr seid da nicht, man ist nicht dazu verpflichtet, sein ganzes Leben auszubreiten, wenn man das natürlich möchte. Dann darf man das. Also, aber ich setze da schon klar Grenzen. Also, mein Mann zum Beispiel, da gibt es vielleicht mal ein Foto von ihm. So. Aber mein Mann möchte da eigentlich rausgehalten werden. Der möchte das nicht. Und das haben wir uns auch vor der Geburt unserer Tochter darauf verständigt. Man darf mal von hinten, wenn wir mal spazieren gehen, da gibt es auch mal ein Foto von hinten. Das könnte aber jedes x-beliebige Kind sein. Also uns ist so diese Privatsphäre wichtig. Also mir hatte schon mal eine geschrieben, ja, sie hat mich da in der Stadt gesehen und hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Ich habe gesagt, du kannst mich doch immer ansprechen. Ja, sie wollte uns nicht stören, weil wir mit der Familie sind. Das finde ich eigentlich total toll, dass irgendwie unsere Privatsphäre da auch respektiert wurde. Also ich meine, ich zeige viel, ich gebe viele Infos, aber ich habe halt auch einfach den Teil meiner Familie, meine ganzen Sachen, was ich da wirklich außen vor lasse. Weil das hat ja auch nichts mit dem Thema Essen zu tun, wenn ich da jetzt bei meiner Schwester bin und wir über was weiß ich reden.
Ja, ja, und deshalb, gerade deshalb ist es ja auch total sinnvoll, sich da ein festes Thema zu suchen, weil es ja auch viel mehr Stress nimmt, auch bei mir. Also es sind halt Business-Inhalte und du bekommst, was du bestellst. Du bekommst bei mir Business-Inhalte.
Genau.
Und eine persönliche Geschichte, also natürlich auch manchmal persönlich, aber so persönlich über meine Familie gibt es dann halt nicht, weil das die falsche Plattform ist. Hast du vielleicht zum Abschluss noch so einen richtig guten Tipp, wo du dir gewünscht hättest, einen Tipp zum Thema Instagram, dass jemand dir diesen Tipp verraten hätte, sowas, was du der Community nochmal mit an die Hand geben möchtest?
Also, sich nie auf seinem Erfolg ausruhen, stetig weiterentwickeln und sich ein zweites Standbein, definitiv, wenn man Instagram als Business betreiben will, ein zweites Standbein aufbauen. Weil man sieht, auch gerade in aktuellen Zeiten, wie wichtig es ist, seine Einkommensströme vielfältig zu machen. Also viele, die fangen ja einfach erstmal mit Instagram an, legt euch da relativ schnell eine Strategie zurecht, was ihr machen wollt. Es kann von heute auf morgen sein, dass Instagram sagt so, das war's, wir schließen die Plattform. Man weiß ja nie, was passiert. Also das ist so für jeden, der anfängt, überlegt euch relativ schnell, wo wollt ihr mit eurem Account hin und wie könnt ihr eure Einkommensströme wirklich diversifizieren. Du hast ja auch deine Online-Kurse, sage ich jetzt mal. Hast du dir ja auch ein passives Einkommen aufgebaut. Also das würde ich wirklich jedem raten, sich in dem Bereich relativ schnell Gedanken zu machen. Also ich habe ja meinen Online-Shop noch, den hatte ich ja schon vorher. Und Instagram mache ich sehr gerne. Ich biete ganz, ganz viele kostenlose Inhalte für meine Follower biete ich an. Ich habe natürlich auch bezahlte Kooperationen, aber ich sage mal, meinen Hauptteil nehme ich außerhalb von Instagram ein. Also ich verbinde das miteinander. Also da würde ich wirklich jedem den Tipp geben, sich immer ein zweites Standbein, sich immer nie auf dem Erfolg, den man hat, auszuruhen, sondern auch stetig weiterzuentwickeln und gucken, was man macht. Weil das kann von heute auf morgen, kann das vorbei sein. Man weiß nie, was kommt. Also ich bin da vielleicht nicht pessimistisch veranlagt, aber ich überlege wirklich immer, was könnte in einem Jahr sein, was könnte in 2 Jahren sein.
Und auch mit so einem Mindset einfach an die Sache rangehen. Das ist ja aber auch bei mir im Business so. Das ist wirklich super, was du gesagt hast. Dass wir jetzt auch nicht sagen, letztes Jahr haben wir den 7-stelligen Umsatz geknackt. Jetzt können wir entspannen. Sondern fängt ja der Spaß erst an. Wie hältst du denn diesen 7-stelligen Umsatz über mehrere Jahre? Und das ist dann so quasi, wo es dann richtig anfängt, wenn du dann langfristig daran gehst, wo du auch manchmal an dir selbst arbeiten musst. Und das finde ich ein super Abschlusswort, sich nicht auf seinem Erfolg auszuruhen und sich immer weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal so zu hinterfragen, wie kann ich mich optimieren, was kann ich noch verbessern? Super, Natascha, ich bedanke mich bei dir, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wenn jetzt jemand Lust hat, dir zu folgen, wo findet man dich, auf welchen Plattformen, Accounts?
Also man findet mich natürlich auf Instagram als Natascha unterstrich, jeder, der das englische Wort Daydreaming, Tagtraum kennt. Du verlinkst es ja bestimmt noch und dann habe ich auch noch meinen Online-Shop, den findet man aber, wenn man in meiner Instagram-Biografie schaut, da habe ich so einen Übersichtslink, wo man draufklicken kann, da findet man dann auch noch weitere Infos zu Kooperationspartnern, zu meinem Online-Shop, zu meinem Newsletter, den man gerne abonnieren kann, weil den hatte ich jetzt aufgrund Corona-Kinds zu Hause ein bisschen vernachlässigt. Da habe ich nämlich auch jede Woche noch Tipps und Tricks rund um Thema Ernährung verschickt. Das will ich jetzt aber wieder aktiver betreiben, weil meine Tochter bald ein paar Stunden wieder in den Kindergarten geht. Das heißt, ich habe etwas mehr Luft. Und da findet man dann eigentlich über meinen Account, findet man alle Infos. Ich habe das alles zielgerichtet auf einer Übersichtsseite für Interessenten. Top.
Den Account verlinken wir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Und ich bedanke mich wirklich für deine Zeit und für die spannenden strategischen Insights und für das positive Mindset heute in der Podcast-Folge. Danke dir, Natascha.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich da sein durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht.